Und herzlich willkommen heute an Uta Glaubitz. Frau Glaubitz, könnte auch ich zu Ihnen kommen?
Prinzipiell kann jeder kommen. Da steht mir ja nicht zu, zu sagen, du kannst kommen oder du kannst nicht kommen. Aber es könnte ja auch in Ihrem Leben eine Veränderung geben. Das kann eine familiäre Veränderung sein oder das kann die Veränderung sein, dass man sagt, ach Mensch, ich habe jetzt so viele tolle Sendungen gemacht, aber ich brauche mal eine neue Herausforderung. Eine neue Herausforderung kann einen ja auch jung halten und lebendig. Und dann können Sie zu mir kommen und dann werden wir beide Ihre gesamte Geschichte von A bis Z einmal durchsprechen, durchdenken, durchfühlen, überlegen, was könnte denn eine Alternative sein, was für Möglichkeiten gibt es, was für Folgen hätte das, gibt es vielleicht noch was anderes. Und das machen wir so lange, bis wir eine Entscheidung haben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Uta Glaubitz, Berufsberaterin und Autorin.
Ja, herzlichen Dank. Das klang sehr verlockend. Ich hoffe, meine Chefs haben da mitgehört. Das ist der Erpressungspotenzial, dass es mögliche Alternativen gibt zu dem, was wir hier machen gerade.
Vielen Dank. Berufliche Schritte sind ja auch immer strategische Schritte, ne? Und dazu gehört, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ja, das gilt natürlich auch für Arbeitgeber.
Klingelingeling, genau. Schön, dass Sie Zeit haben für eine Stunde 1:1 der Talk. Diese Frage, könnte auch ich zu Ihnen kommen? Die gehörte ja zu den Ritualen einer legendären Sendung, nämlich Was bin ich mit Robert Lemke? Das war Heiteres Beruferaten, fast 30 Jahre lang. Haben Sie das eigentlich angeschaut?
Ja, natürlich. Das war eine der wenigen Sendungen, die ich als Kind überhaupt gucken durfte. Also bei uns zu Hause wurde nicht viel Fernsehen geschaut. Und mein Vater schloss mit mir am Anfang der Woche einen Vertrag ab über 1 bis 2 Sendungen, die ich schauen durfte. Und das war in der Regel erstens Was bin ich? Und zweitens Expeditionen ins Tierreich.
Cool. Mein Vater hat immer mit einem fluoreszierenden Stift das gemarkert in der damaligen noch Programmzeitschrift, was irgendwie kindertauglich war. Aber jetzt nochmal zu Was bin ich? Ich habe nochmal in der Mediathek gestöbert. Da gab es eine aus heutiger Sicht extrem skurrile Folge. Da trat nämlich eine Hausfrau auf als Kandidatin und Guido Baumann aus dem Rateteam fragte sie, kann Ihr Beruf auch von einem Mann ausgeführt werden? Ha. Erinnern Sie sich an die Antwort oder haben Sie eine Ahnung, wie die wohl ausgefallen ist?
Also da Sie es so anmoderiert haben, ja, vermute ich jetzt mal, dass die Hausfrau gesagt hat, nein, auf keinen Fall.
Ich kann keine Witze erzählen,
Mist. Aber da muss man sagen, da sind wir jetzt vielleicht heute schlauer. Also als ich angefangen habe mit meiner Kapitänin, da war das fast undenkbar, dass eine Frau Kapitänin wird. Ich kann mich erinnern, wir brauchten am Anfang einen Praktikumsplatz. Denn Kapitäne müssen ja zunächst mal ein paar Wochen auf See, um zu sehen, ob die das überhaupt aushalten. Ja. Es gibt Leute, die können das vom Gleichgewichtssinn her nicht aushalten. So, wir brauchten also einen Praktikumsplatz. Und damals haben uns alle Reedereien gesagt, nein, wir nehmen keine Frauen, wir haben auch gar keine Frauentoiletten an Bord.
Wie kommen Sie jetzt gerade mit einer Kapitänin um die Ecke? Was hat es damit auf sich? Ist das eine Frau, die als die zu Ihnen kam, weil sie irgendwie einen Rat haben wollte, weil sie switchen wollte?
Als Beate zu mir kam, war sie Krankenschwester und hatte aber nebenbei schon Abitur nachgemacht an der Abendschule. Mhm. Und zwar Vollabitur, weil sie sozusagen sich alle Möglichkeiten offen halten wollte. Und dann hat sie sich hingesetzt und mir erzählt von ihren Ideen und ihren Wünschen. Ich habe weiter nachgefragt. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, dass sie eine kleine Kiste hat mit Sachen, die sie wichtig findet unter ihrem Bett. Und da drin war ein Artikel über die ersten deutschen Kapitäninnen, die es überhaupt gab. Und sie sagt, sie hat diesen Artikel immer behalten, weil sie das so toll fand. Und dann haben wir angefangen, über Kapitänin zu sprechen. Ja. Und Beate fährt heute eins der größten Containerschiffe der Welt.
Nein.
Doch.
Ist sie jetzt Offizierin?
Nein, die ist nicht bei der Marine, sondern sie ist bei einer Containergesellschaft. Aber sie ist richtig erste Kapitänin. Also Offizierin ist ja auf dem Weg dahin, sie ist jetzt Kapitänin.
Wahnsinn. Kriegen Sie ab und zu eine Nachricht, wie es ihr geht?
ich sehe jeden Tag auf WhatsApp, welche Bilder sie macht von Kanaldurchfahrten, von Inseln, manchmal auch einfach von Delfinen, die sie sieht auf dem Wasser.
Ja,
also ich weiß meistens, wo sie ist.
Also Sie haben in der Schatzkiste von Beate gestöbert und dann kam dieser Traum raus.
Sie haben so, wir haben zusammen gestöbert.
Ja, die hat diese Schatzkiste für Sie geöffnet letztlich. Sie haben tausenden Menschen auf die Sprünge geholfen, sowohl beim Einstieg ins Berufsleben wie auch beim Wechsel Ihres Jobs. Das war jetzt eine besonders spektakuläre Karriere, von der Sie uns gerade erzählt haben, von der Krankenschwester zur Kapitänin. Warum kommen Menschen zu Ihnen? Ist das Frust oder ist es Lust?
Die Gründe sind natürlich unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, der Normalfall ist, jemand hat was angefangen, sagen wir mal, hat Abitur gemacht und hat dann gesagt, ach, ich weiß gar nicht, was ich werden soll. Und dann hat irgendjemand gesagt, hör mal, wenn du nicht weißt, was du werden sollst, dann mach doch eine Banklehre, das ist immer eine gute Grundlage. Und dann haben die Leute eine Banklehre gemacht und haben es vom ersten Tag an gehasst. Mhm. Aber alle haben gesagt, Mensch, mach erst mal die Banklehre fertig, dann hast du wenigstens was. Dann haben die Banklehre fertig gemacht und haben gedacht, so, also nie wieder, das ist ja furchtbar. Ich gehe jetzt an die Uni, ich studiere jetzt. Und dann hat einer gesagt, ja, du hast doch eine Banklehre, dann studier doch BWL. Und dann haben die BWL studiert und dann haben sie einen Bachelor gemacht und dann haben alle gesagt, jetzt hast du schon so viel Arbeit in deinen Bachelor gesteckt, jetzt musst du auch einen Master machen. Und dann haben die nach dem Master ein Trainee-Programm gemacht. Und irgendwann sitzen die da und denken, oh Gott, ich wollte das alles nie. Ich habe schon zu Abiturzeiten gesagt, ich will alles, bloß keinen Job am Schreibtisch. Und was bin ich jetzt? Jetzt bin ich Junior Controller von einer Mobilfunkgesellschaft. Und was ich mache, ist 10 Stunden am Schreibtisch sitzen.
Das ist ja schrecklich, die Vorstellung, das dann sein Leben lang machen zu müssen. Das führt wahrscheinlich oft auch zum Burnout, oder?
Sagen wir mal so, ich sehe es an vielen meinen Kunden, dass die zunächst mal gar nicht das Gefühl haben, sie könnten groß Einfluss darauf nehmen, sondern die haben oft das Gefühl, ich bin da irgendwo gelandet und jetzt muss ich irgendwie mit der Sache hier klarkommen. Und da kann man natürlich mal ansetzen und kann sagen, ja, müssen musst du nicht. Lass uns mal überlegen, was du sonst machen könntest. Lass uns überlegen, was das für Folgen haben könnte. Lass uns überlegen, ob du dadurch das erreichst, was du erreichen willst. Lass uns überlegen, ob du vielleicht durch andere Maßnahmen mehr für dein Lebensglück erzielen kannst. Und diese ganzen Fragen, die sich durch Berufswahl ergeben, die spreche ich mit den Leuten zusammen durch.
Ja. Haben Sie den Eindruck, dass sich jetzt seit der Pandemie, seit Corona, neue Sinnfragen stellen, dass noch mehr Leute auf Sie zukommen und den Job wechseln wollen, weil Sie in einer Sinnkrise auch gelandet sind, einfach ins Nachdenken gekommen sind?
Also ich glaube, Sinnkrise ist ein sehr gutes Stichwort. Aber ich weiß nicht, ob Sinnkrisen abhängig sind von äußeren Krisen. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass Sinnkrisen zu tun haben mit persönlicher Entwicklung. Also ich sitze da, ich reflektiere mein Leben. Natürlich kann Corona ein Anstoß dazu sein, aber man braucht oft gar keine äußeren Anstöße, sondern es ist ein Teil der persönlichen Entwicklung zu sagen, bin ich richtig hier? Will ich das so? Ja. Will ich vielleicht was anderes? Was ist mit meinen anderen Plänen im Leben? Und das kann natürlich mal durch eine Wirtschaftskrise oder durch Corona verstärkt werden, aber ich glaube, es ist eher eine zutiefst menschliche Melodie in jedem von uns, die sich fragt, bin ich hier richtig? Sollte es nicht anders sein? Möchte ich etwas anderes? Bin ich gut gelandet im Leben? Bin ich zufrieden mit dem? Was wäre eine Alternative? Ich glaube, das ist eher etwas zutiefst Menschliches, als dass es abhängig ist von äußeren Umständen.
Bayern 2 mit 1:1 der Talk und zu Gast heute die Berufsfinderin Uta Glaubitz. Seit 1996 hilft sie Menschen bei der Berufswahl. Einerseits Anfängern, die noch vor der Ausbildung oder einem Studium stehen und dann aber auch Fortgeschrittenen, das haben wir eben schon gehört, die aussteigen, die ihren Beruf wechseln wollen. Frau Glaubitz, hat eigentlich Olaf Scholz den richtigen Job?
Also ich würde sagen, wenn man ihn so von außen ansieht, denkt man, dass er ganz gut in seinen Dingen gelandet ist.
Okay. Was wäre eine Alternative?
Da müsste ich Herrn Scholz mal so fragen, also ohne Zuhörer. Und dann würde er mir ein bisschen was erzählen. Dann würde ich 3 Nachfragen stellen. Würde ich zum Beispiel sagen, warum haben Sie das nicht so gemacht? Oder ich würde mal eine alternative Sichtweise anbieten. Ich würde sagen, Sie erzählen mir, das war so und so. Aber für mich wirkt es eher so und so. Mhm. Und aus dieser Reflexion, aus diesem, wir sprechen gemeinsam über Ihr Leben, aus dem ergibt sich ja was. Man lernt einen Menschen kennen, man merkt, was dem wichtig ist, man merkt, wofür der freiwillig früh morgens aufsteht. Man merkt vielleicht auch, wo er sich selbst auf den Füßen steht oder wo er blockiert ist.
Ja.
Daraus ergeben sich neue Nachfragen und so peu à peu nähert man sich des Pudels Kern. Und im besten Fall wird Olaf Scholz dann irgendwann sagen, ja, also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich, glaube ich, lieber Bauingenieur werden. Zum Beispiel.
Geht das dann relativ schnell? Also angenommen, ich würde Ihnen jetzt Markus Söder vorstellen, dann würden Sie relativ schnell ein Gefühl für den kriegen?
Das Problem wäre, dass der ja erstmal 3 Stunden reden würde. Und manchmal muss man auch Leute reden lassen. Es gibt Leute, die brauchen das einfach. Die brauchen das Gefühl, dass ihnen endlich mal jemand zuhört und Zeit für sie hat und sich für sie interessiert.
Dazu gehört jetzt, glaube ich, Markus Söder eher nicht. Aber Sie haben das ja sehr pauschal gesagt.
Das kann man so und so sehen. Das ist ja auch so eine, sagen wir mal, maskuline Art, den Raum voll zu schwemmen mit eigenen Vorträgen, um sozusagen seinen Status zu repräsentieren. Und ich würde ihn erstmal reden lassen. Und nach einer bestimmten Zeit würde ich sagen, Herr Söder, ich finde, Sie können unheimlich gute Vorträge halten, aber das ist vielleicht nicht der Modus, den wir hier brauchen. Der Modus, den wir hier brauchen, ist mehr Selbstreflexion. Insofern atmen Sie mal tief durch, atmen Sie auch aus und dann horchen Sie in sich hinein und sagen mir, wenn Sie jetzt aus irgendwelchen Gründen morgen abgewählt würden, was würden Sie denn dann machen? Und dann sagt er erstmal, ja, ich werde ja nicht abgewählt. Dann sage ich, okay, aber es ist ja nur ein Fantasiespiel. Ne? Und dann würde er vielleicht anfangen, würde sagen, ja, also ich bin ja auch noch Jurist, aber da interessiert mich Folgendes. Also wir würden schon auf eine bestimmte Straße kommen. Und dann ist es an mir auch manchmal zu sagen, die Straße gehen wir weiter oder wenn wir in diese Richtung wollen, sollten wir lieber die Straße rechts davon nehmen oder lieber die Straße links davon nehmen oder zu sagen, pass auf, ich glaube, das ist eine Sackgasse, lass uns mal nicht da weitergehen. Und dann würde ich Herrn Söder zurückfragen, so, haben Sie noch eine andere Idee? Und dann sage ich vielleicht noch mal, haben Sie noch eine andere Idee? Und irgendwann merkt man was, ne? Irgendwann merkt man, dass jemand so mehr zu sich kommt und dass das, ja, dass er mehr aus dem Herzen spricht und eben nicht so den Raum flutet mit irgendwelchen Vorträgen und Statements.
Ja. Ist das, was Sie machen, was Sie ja jetzt schon geraume Zeit machen und ich habe eben schon gesagt, Sie haben tausende Menschen schon beraten, ist das Ihr Traumjob? Ich will nicht von Berufung sprechen, das klingt so salbungsvoll nach Kirche, sondern ist es
Ihr Traumjob?
Ja,
ich würde auch sagen, Berufung ist ja ein religiöses Konzept. Darüber spreche ich übrigens gar nicht in meinen Beratungen, ne? Ist es mein Traumberuf? Ja, das ist mein Traumberuf, aber nicht, weil ich jetzt jeden Tag so wahnsinnig tolle Gespräche führe. Es gibt auch Gespräche, in denen geht es einfach nur um Midlife-Crisis, um Passivität, um Depression, um Motzigkeit. Also nicht jedes Gespräch, was ich führe, ist super toll. Aber es ist, wie soll man sagen, dieser Beruf ist mein Baby. Das habe ich mir irgendwann ausgedacht und das war nicht so, dass ich damals völlig fest davon überzeugt war, dass das alles so klappen wird, sondern es war eigentlich mehr eine Schnapsidee, wo man am nächsten Morgen so denkt, vergiss es mal lieber wieder.
Ja, das müssen wir uns erzählen. Wie kam es zu dieser Schnapsidee?
Ja, in der Kneipe. Also
da, wo man Schnaps
so, Ich saß mit meiner besten Freundin, da haben wir noch studiert beide. Saß ich in der Kneipe und wir philosophierten so rum. Und dann sagte ich unter anderem, ach weißt du, man müsste mal so Berufsfindungskurse geben. Aber das ist einer von diesen man müsste mal was tun setzen, wie sie wahrscheinlich in deutschen Kneipen zu Tausenden jeden Abend fallen.
Und versenkt werden.
Genau, genau. Runtergespült werden. Und zum Glück habe ich eine sehr energische beste Freundin, die irgendwie mich ernsthaft anguckte und sagte, Glaubitz, das ist eine super Idee. Du bist genau die Richtige dafür und ich werde dich jetzt so lange nerven, bis du das gemacht hast. So, dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe das getan, was man so tut, nämlich ich habe so getan, als wäre nichts. So. Und dann, wir hatten aber damals so eine Theorie, dass Frauen immer super Ideen haben, aber nichts draus machen. Und da habe ich gedacht, also bevor ich mir das jetzt jeden Tag hier aufs Brot schmieren lasse, werde ich mal lieber was machen. Und dann habe ich so angefangen zu recherchieren und man muss sagen, das waren andere Zeiten, ne?
Sie haben erzählt, Sie haben damals studiert. Gab es denn eigentlich einen Plan, warum Sie Ihre Studienfächer, Sie müssen uns mal erzählen, welche das waren, warum Sie die gewählt haben?
Also ich habe meinen Abschluss in Philosophie gemacht, eigentlich weil es das war, was ich mir überhaupt nicht zugetraut habe. Ich hatte schon in der Schule Philosophie, aber das waren so bei uns an der Schule wirklich die Obercracks, die da gut waren. Dazu zählte ich mich also nun nicht. Und hätte mich nicht so richtig getraut, an der Uni Philosophie zu studieren, habe es dann im Nebenfach versteckt. Und es kam der Tag, wo ich dachte, du musst es jetzt machen. Mhm. Du musst jetzt mal tief Luft holen und das zu deinem Hauptfach machen. Und dann ziehst du das durch und du bist ja jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und das wird schon irgendwann irgendwie klappen. Und so kam das auch. Und um die Geschichte von eben noch abzuschließen, ich habe am nächsten Tag dann gedacht, ich werde jetzt mal lieber was unternehmen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, was es so gibt und stellte fest, also zum Thema Berufswahl, was soll ich eigentlich machen, gab es eigentlich relativ wenig. Also es gab unheimlich viele Ratgeber zum Thema Bewerbung und da stand immer drin, es ist ganz wichtig, dass Sie wissen, was Sie machen wollen. Ja. Aber ich dachte so bei mir, ja, und wenn ich nicht weiß, was dann? Und dadurch, dass ich nun also Geisteswissenschaften studiert hatte, kannte ich auch quasi nur Leute, die verwirrt waren. Mhm. Und dann nahm das so langsam Form an. Habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, wie man das anfangen könnte, habe ein paar Bücher gelesen, ein paar Unterlagen zusammengestellt.
So Arbeitsamt kam für Sie nicht in Frage, oder? Weil eigentlich sollten die doch auch gute Arbeit vermitteln.
Also ich finde das Arbeitsamt sinnvoll, wenn es um sowas geht wie zum Beispiel, nach dem Krieg kommen ganz viele Männer aus dem Krieg und müssen ja wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das ist eine sehr gute Aufgabe fürs Arbeitsamt. Oder zum Beispiel nach der Wiedervereinigung musste ganz viel auf dem Arbeitsmarkt gemacht werden, um Ost und West zusammenzukriegen. Das sind so, wie soll man sagen, so soziale Ingenieursprogramme. Mhm. Das, was ich machen wollte, war aber anders. Das, was ich machen wollte, hatte eher was zu tun mit, also früher hätte man das genannt Selbstverwirklichung. Das Wort benutzt man heute eher nicht mehr. Das klingt so ein bisschen nach Hippies und 70er Jahre, aber...
Nach Emanzipation klingt das, finde ich.
Ja, also ich für mich klingt es so wie
Flower Power?
Ja, genau.
Okay.
So, ich wollte sowas machen im Sinne von, wer will ich eigentlich sein? Will ich Pastor sein? Will ich Schreiner sein? Will ich... Florist sein, will ich Grundschullehrer sein? Wer will ich eigentlich sein? Was mache ich hier auf dieser Welt? Wie will ich mein Leben gestalten? Damit sollte es eher zu tun haben. Und ich hatte die Intuition, die glaube ich auch richtig ist, das ist nicht unbedingt eine staatliche Aufgabe, zu organisieren, was Leute aus ihrem Leben machen wollen. Ne, das hat was zu tun mit Selbstreflexion und das war so meine Idee, zusammen mit den Leuten nachzudenken, was willst du aus deinem Leben machen?
Zu Gast bei Ursula Heller.
Uta Glaubitz ist gerne mal Papst.
Sie sind gerne mal Papst. Also ist Berufsfinderin dann doch erst der zweitbeste Job nach Papst?
Also ob ich noch Papst werden kann, das ist natürlich eine große Frage. Also ich könnte ja wahrscheinlich demnächst verhältnismäßig leicht mein Geschlecht wechseln. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob die katholische Kirche das so anerkennt. Also da müsste ich vielleicht noch mal mit Herrn Söder drüber reden.
Nein, uns ist verraten worden, dass Sie im Karneval, weil Sie kommen aus Köln, deshalb sage ich nicht Fasching, sondern Karneval,
ja,
schon mal sich
als
Papst,
kann man auch sagen.
Ja, kann man auch sagen, genau, sich schon mal als Papst kostümiert haben.
Also woher Sie das wissen, das ist
tja,
mir vollkommen geheime
Quellen, Rechercheschutz.
Aber es stimmt. Und man muss sagen, meine Familie ist eine katholische Familie. Mein Vater ist schlesisch-katholisch, also sagen wir mal sehr ernst und tief katholisch. Meine Mutter rheinisch-katholisch aus Köln und Bonn. Ich habe also eine sehr gute Mischung in mir und ich meine, dass es Zeit wäre, die Christenheit zu einen zwischen verschiedenen Strömungen. Insofern, vielleicht denke ich noch mal nach mit der Geschlechtsumwandlung, wobei ich eigentlich sehr gerne Frau bin. Also das wird alles ein bisschen schwierig mit dem Papst, aber ich habe meinen Punkt gemacht.
Jetzt nehmen Sie es mal nicht so ernst. Die Botschaft war jetzt eigentlich, Sie sind eine große Karnevalistin und Sie sind eine fröhliche Rheinländerin, oder?
Unbedingt. Und ja, es ist eine Katastrophe, dass der Karneval jetzt ausgefallen ist. Das bricht einem Kölner und einer Kölnerin das Herz. Ich bin ja auf dem Rosenmontag 2020 noch gewesen. Das war kurz vor dem Lockdown. Da gab es eine Riesendiskussion, ob der Karneval überhaupt stattfinden soll. Aber er hat stattgefunden. Mhm. Und was soll ich sagen? Es war wunderbar und ich war Papst.
Und wie haben Sie den Entzug durch Corona jetzt auch dieses Jahr, natürlich durch den Krieg in der Ukraine, wie haben Sie das kompensiert, dass der närrische Frohsinn ausgefallen ist? Sie sind ja sowieso in Berlin da eigentlich in der Diaspora, ne?
Furchtbar, ja. Also was ein wirklicher Spaß ist am Karneval und diese Lust am Leben und diese Lust an der Freude und an der Tradition, das ist einem Berliner nicht zu vermitteln.
Mhm. Einem Bayern auch nicht immer.
Doch. Sagen wir mal so, also es ist ein bisschen lustig, wenn ein Bayer sagt, ja, ihr da beim Karneval, ihr seid ja lustig auf Bestellung, sage ich. Ah ja, ist ja gut, dass ihr beim Oktoberfest nicht lustig auf Bestellung seid.
Haben Sie denn außer dem Karneval noch eine Beziehung zu Köln? Es gibt ja dieses schöne Lied von den Black Fös. Ich würde zu Fuß nach Köln.
Also ich bin vom Charakter her sicherlich viel eher eine Rheinländerin als eine Preußin. Aber ich wohne auf preußischem, meine Füße sind auf preußischem Boden.
Sie waren auch oft im Fußballstadion in Köln, ne? Beim 1. FC Köln und haben da sogar ein Fanprojekt gemacht, hat man mir zugeflüstert.
Ich war mal Mitglied im Fanprojekt. Ich finde, das gehört für einen Kölner und für eine Kölnerin dazu. Und dann kamen die im Fanprojekt auf die tolle Idee, eine Riesenparty zu machen in einem Bordell. Und ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil ich deren Publikationen nicht lese. Aber eines Tages blätterte ich so am Frühstückstisch durch und sah das und kriegte da so einen Herzinfarkt und dachte, das geht ja gar nicht. Also eine Fanparty im Bordell ist jetzt irgendwie ein bisschen too much. Und dann habe ich angefangen, heute würde man sagen, zu agitieren. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort damals schon gab. Ja. Aber ich habe jedenfalls ein paar Briefe geschrieben und mit den Verantwortlichen gesprochen. So, und es gab also einen riesen Ärger. Und dann hat das Fanprojekt mich zum unbeliebtesten Mitglied gewählt. Und dann bin ich ausgetreten. Aber ich drücke trotzdem die Daumen für den 1. FC Köln. Und es hat ja auch geholfen.
Die steigen ja immer auf und ab, ne? Das ist
ja, aber
so
es war jetzt eine gute Saison.
Okay. Sind Sie also nach wie vor auch Fußballfan, oder?
Also eigentlich habe ich in eine Fußballerfamilie eingeheiratet. Meine Familie, also die meines Mannes, die sind alle hauptberuflich Fußballfans. Und ich habe gar keine richtige Chance, nicht irgendwie dabei zu sein. Also ich bin auch mit meinem Mann auf einigen Fußball-Weltmeisterschaften gewesen. Und überall muss man sagen, was ist meine Lieblingsmannschaft? Und was hältst du von dem neuen Trainer? Und solche Sachen. Also ich bin aber eher so assimilierter Fußballfan.
Was heißt hauptberuflich Fußballfan? Was können wir
Die sind 24 Stunden am Tag Fußballfan und 8 Stunden am Tag müssen sie auch noch arbeiten, um Geld zu verdienen.
Also verdienen ihr Geld damit?
Nein.
Ach so, okay. Das hätte also, ja sein können.
Nein. Also doch, obwohl mein Schwiegervater, der allerdings verstorben ist, war tatsächlich mal Rasenmanager bei Hannover 96. Also der war Gartenbauarchitekt. Und ein Stadion Rasen ist eine interessante Angelegenheit, weil der ja zwar die Sonne und den Regen hat von oben, wie andere Rasen auch, aber den Wind nicht. Das heißt, der Rasen wird nicht geföhnt. Und außerdem wird ständig auf ihm rumgetrampelt. Das heißt, so ein Fußballrasen hat ganz besondere Anforderungen. Und auch dafür braucht es Fachleute. Und das war mein Schwiegervater vor seinem Tod, war der Rasenmanager.
Sie haben mit Berufsbildern zu tun. Das ist echt spannend. Und das als Philosophin, als Studierte. Wo sind Sie eigentlich ganz genau aufgewachsen und wie? Hatten Sie Geschwister?
Also
was
ich bin
war
in
Ihr Hobby als kleines Mädchen?
Ich bin in Bad Godesberg geboren. Das war damals noch eine eigene Stadt. Ist heute Bonn. Bin dann in Köln aufgewachsen. Und meine Familie ist überall verstreut, aber wir empfinden uns als Kölner Familie. Und dann bin ich so ungefähr zur Maueröffnung, also nach der, damals sagte man noch Zwischenprüfung, nach Berlin an die FU gegangen. Mhm. Und da habe ich meinen Abschluss gemacht. Und ich wohne heute in Schöneberg, aber ich bin beruflich sehr viel unterwegs. Also ich mache eigentlich jede Stadt, die einen ICE-Bahnhof hat, also auch ganz viel München und Nürnberg und Stuttgart und Köln und Düsseldorf und Bonn und auch Wien und auch Basel. Und sagen wir mal, ich fahre dorthin, wo Leute mich rufen. Und wenn einer sagt, kannst du Sonntagmorgen um 6 eine Beratung am Düsseldorfer Flughafen machen, dann mache ich das.
Toll, klingt spannend. Sehr gut. Das ist ja, denke ich mal, für viele Menschen, mit denen Sie zu tun haben, vor allen Dingen auch eine Frage des Muts, ne? Sich auf was ganz Neues einzulassen.
Zumindest muss man mit den Leuten auch über Mut sprechen. Ja. Und man muss natürlich auch schauen, was haben die für eine familiäre Situation, ne? Wenn ich einen Mann habe, der Zahnarzt ist, oder wenn ich eine Frau habe, die Notarin ist, dann habe ich unter Umständen eine andere Situation. Ja. Also wenn ich, sagen wir mal, Student bin, aber keine Familie habe oder in der Familie ist kein Geld. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich immer nachzudenken über Berufsplanung und Familienplanung. Also wenn ich 35 bin, meinen Beruf wechseln will und noch 2 Kinder bekommen will, dann hat das einen Impact auf meine Berufsplanung. Und das heißt aber nicht, dass man den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, das geht jetzt nicht, sondern das heißt ja eigentlich nur, dass man besonders schlau planen muss. Und ich habe es mit einigen meiner Kundinnen so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich will mit 35 noch 2 Kinder bekommen und meinen Beruf wechseln. Wenn ich jetzt, nur als Beispiel, ja, nehmen wir an, ich sage dann, okay, dann werde ich Grundschullehrerin und dann kann ich ja während meines Studiums wahrscheinlich die Kinder leichter bekommen, als wenn ich jetzt Konditorin werde und in die Lehre muss. Denn in der Lehre muss ich mich nach den Arbeitszeiten des Meisters richten, an der Uni aber nicht. Also auch solche Sachen kann man durchsprechen. Welcher Weg passt gut zu einer Familienplanung und welcher nicht? Und bevor ich aus einer Krankenschwester eine Kapitänin mache, muss ich das auch klären. Denn Kapitänin ist nicht eine besonders gute Idee für Leute, die sagen, ich möchte noch 5 Kinder bekommen.
Nicht wirklich.
Nein, genau. Also man kann eine Menge organisieren, aber man kann nicht einem kleinen Kind sagen, Mama hat dich lieb, aber ist jetzt leider ein halbes Jahr weg.
Schiff ahoi.
Das geht nicht. Also all solche Sachen muss man bedenken, durchsprechen, durchfühlen, durchleben und dann so langsam Witterung aufnehmen und sagen, wo ist die beste Entscheidung? Aber auch die beste Entscheidung wird immer Pros und Cons haben. Es ist im Grunde so, wie wenn man heiratet. Also wenn ich Christian heirate statt Michael, dann ja nicht, weil ich denke, dass Christian perfekt ist. Der ist genauso wenig perfekt wie ich. Sondern es ist die Überlegung zu sagen, ja, was will ich denn? Mit wem will ich eine Familie gründen? Und so ist auch ein bisschen bei der Berufswahl. Natürlich bringt jede Berufswahl bringt auch Probleme mit sich und Belastungen und Stress und Sachen, die einen nerven. Das gehört aber dazu. Es gehört dazu wie bei einer Hochzeit.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Ursula Heller trifft
Uta Glaubitz, sammelt Daten zu Ehrenmorden.
Ja, jetzt haben wir eben über Karneval gesprochen. Jetzt kommt ein ernstes Kapitel. Ehrenmord, das ist ein großes Thema für Sie. Eigentlich ist Ehrenmord ja eher ein Unwort, muss man sagen. Sie sammeln traurige Geschichten auf einer Website. Wie kam das zustande?
Ja, es ist ein Online-Archiv zu Ehrenmorden in Deutschland. Ja. Also, ich habe ja schon erzählt, dass ich aus einer katholischen Familie komme. Über unsere Gemeinde haben wir damals, als ich 7 Jahre alt war, Kontakt bekommen zu einer kurdisch-türkischen Familie, die kleine Kinder hatten. Und da war die Mutter im Krankenhaus und irgendwie brauchten die Hilfe. Und da haben meine Eltern sofort, ohne großartig zu überlegen, gesagt, Mensch, da müssen wir doch helfen. Und dann sind wir, daran kann ich mich noch erinnern, dahin marschiert und haben mit denen gesprochen, soweit das möglich war, und haben 3 kleine Kinder mitgebracht. Ein Mädchen, 2 Jungs. Das Mädchen war damals 3 und Jungs 2 und 9 geboren oder sowas ähnliches. So, und das ist quasi der türkisch-kurdische Teil meiner Familie. Und das Mädchen ist heute Rechtsanwältin und hatte irgendwann in ihrer Praxis einen Fall von einem türkischen Vater, der nach einer Gerichtsverhandlung seine Frau erschossen hat und seine älteste Tochter. Und 2 kleine Kinder haben überlebt. Ich las davon in der Zeitung. Das war für mich erstmal, wie soll man sagen, ziemlich weit weg und abstrakt. Mhm. So, was man so in der Zeitung liest halt. Mhm. So, und dann sah ich aber irgendwo den Namen meiner Pflegeschwester. Und die war also involviert da. Und dann habe ich mich furchtbar erschreckt und habe sie sofort angerufen. Und habe gesagt, du, ich komme zu dir, das musst du mir unbedingt erzählen. Und dann bin ich zu ihr gefahren und dann hat sie mir die Geschichte erzählt von dieser jungen Frau, die also von ihrem Mann erschossen worden ist. Und es war eine furchtbare Geschichte, aber es war irgendwie immer noch so weit weg. Und ich habe gedacht, ich muss doch mal ins Internet gehen und da so ein bisschen rumsuchen. Also passiert sowas öfter? Gibt es das auch in anderen Städten? So. Und stellte fest, es gibt nichts Seriöses. Also es gab unheimlich viel so Extremkram. Also es gab dann so Seiten, die sagten, ja, Tausende von Frauen werden jedes Jahr. Und dann gab es Seiten, die also das Problem völlig leugneten. Und es gab irgendwie nichts richtig Seriöses, Sachliches, wo man nachschauen konnte, okay, wie viele Fälle gibt's? Wie viele in Köln, wer ist der Täter, wie viele Kinder sind übrig, was hat der für eine Strafe bekommen oder ist der Täter flüchtig und so weiter. Also ich dachte, es gibt nichts.
Seit dem Jahr 2000 sammeln Sie Fälle, da sind ganz schön viele zusammengekommen. Sind Sie dadurch zu so einer Art Anlaufstelle geworden, auch für Opfer, für Angehörige von Opfern, für Frauen, die Angst haben?
Also wenn eine Frau sich meldet, die Angst hat, dann sage ich ihr, sie soll zur Polizei gehen. Ich kann das nicht leisten. Was ich als meine Aufgabe sehe mit dem Archiv, ist, wie soll man sagen, ein paar Fakten zur Verfügung zu stellen für die, die sich dafür interessieren. Die sich dafür interessieren, können sein Kindergärtnerinnen, Lehrer, Sozialarbeiter, Kinderärzte vielleicht. Ich habe auch schon Termine bei der Polizei gehabt, also nicht als Zeugin, sondern wo ich befragt worden bin nach meinen Erkenntnissen aus diesen Sammlungen. Für Rechtsanwälte, für Angehörige. Also ich wollte Daten aufbereiten und ins Internet stellen, damit jeder auf sie zugreifen kann. Mhm. Ich verweise bei, wenn sich jemand bedroht fühlt, dann heißt es natürlich nicht, dass er bedroht ist. Es kann so und so und so sein. Es gibt auch Leute, die Bedrohungen erfinden. Aber der richtige Ansprechpartner für Bedrohungssituationen ist die Polizei.
Naja, aber es gab ja auch viele Fälle, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber viele Fälle, da haben Frauen sich bedroht gefühlt, haben das gemeldet bei der Polizei und sind dann Wochen später ermordet worden von ihrem Mann, ne? Und hatten keinen Schutz.
Da haben Sie absolut recht. Das wäre aber eine Frage, sagen wir mal, die hat mehr was zu tun mit der Gesetzgebung, wann man bedrohende Väter festsetzen kann. Denn es gibt tatsächlich, so wie Sie das sagen, eine Reihe von Fällen, die sich abgezeichnet haben, wo es schon vorher Anzeigen gab wegen Gewalt gegen die Kinder, gegen die Frau. Es gab schon vorher ein Stalking-Verhalten und es war schon vorher klar, dass derjenige nicht belehrbar ist. Und dann könnte man wahrscheinlich mit, sagen wir mal, einer strengeren Gesetzgebung manche Sachen verhindern, aber das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich würde, also jeder, der meint, ach, ich beschütze die Frau dann, der überschätzt sich kolossal. Also da ist die Polizei immer noch der beste Ansprechpartner. Aber ich bin auch Mitglied im Türkisch-Deutschen Frauenverein und wir betreiben, also nicht ich persönlich, sondern der Verein betreibt hier in Berlin ein Mädchenhaus. Das ist eine anonyme Einrichtung. Also die ist so anonym, dass nicht mal ich weiß, wo die ist. Also ich habe meine Vermutung, wo die ist, aber ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Denn das kann über Leben und Tod entscheiden, ob ein Clan oder vielleicht ein Vater, der seine Tochter sucht, weiß, wo diese Unterkunft ist. Und diese Unterkunft ist ein Mädchenhaus, was es seit den 80er Jahren gibt. Also da war in West-Berlin offensichtlich, waren schon einige Leute, denen war diese Problematik bewusst. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren nicht verbessert, sondern es gibt mehr und mehr Fälle.
Ja, wie beurteilen Sie den Umgang der Politik mit diesen Morden in einer Parallelgesellschaft, die in Deutschland ja nach wie vor existiert, die sich vielleicht sogar manifestiert in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht haben vorstellen können?
Ich glaube, das ist sehr wahr, was Sie sagen. Es gibt eben leider, soll man mal sagen, politische Strömungen, in die das nicht passt. Es gibt auch immer mal wieder Leute, die sich an mich wenden und furchtbar wettern und toben, was ich da tue. Aber ich merke, das hat im Grunde damit zu tun, dass es nicht in ihr Weltbild passt. Also wenn man den afghanischen Flüchtling eben nur und ausschließlich als Opfer sehen kann, dann ist es sehr schwierig zu sagen, ja, aber dieses Opfer tyrannisiert eben auch seine Tochter, weil die Tochter vielleicht kein Kopftuch tragen will, weil die Tochter vielleicht Deutsch lernen will, weil die Tochter vielleicht einen christlichen Freund hat. Und es gibt eben leider Leute, in deren Weltbild das nicht passt. Und deswegen gibt es auch an politischen Stellen manchmal eine Tabuisierung dieses Problems.
Ehrenmord.de, das Online-Archiv, das unser Gast Uta Glaubitz pflegt, um diese Geschichten, die zum Teil in der offiziellen Kriminalstatistik gar nicht auftauchen, kund zu tun. 1:1 der Talk heute mit der Berufsbegleiterin, Berufsratgeberin, Berufsfinderin Uta Glaubitz, die im Übrigen auch ganz viele Ratgeber geschrieben hat für Menschen, die nach dem richtigen Beruf suchen. Frau Glaubitz, jetzt haben viele junge Leute gerade Abitur gemacht und wissen nicht, wie es weitergeht. Bei vielen ist der Trend ja erstmal das sogenannte Gap Year. Was halten Sie davon?
Gar nichts. Gap Year heißt ja nur, dass man ein Jahr irgendwo auf einer Weltreise rumhängt und auch nicht über seinen Beruf nachdenkt. Ich halte mehr davon, einen Plan zu machen, zu sagen, ich werde Kameramann oder ich werde Florist oder ich werde Mathematiklehrer. Und wenn man dann feststellt, ich muss sowieso 2 Semester warten auf meinen Studienplatz, dann kann man auch noch eine Weltreise machen oder ein freiwilliges soziales Jahr.
Aber die sind doch alle noch so jung. Ist doch viel zu früh, oder? Um schon den Lebensplan zu haben mit 17 oder 18.
Es gibt Leute, die kommen zu mir, die sagen, mit 40 ist es noch viel zu früh und sie wissen immer noch nicht, was sie machen sollen. Ich bin der festen Überzeugung, diese Entscheidung ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und die ist schwierig mit 18, mit 20, mit 30, mit 40. Und ja, ich glaube, es bekommt den jungen Leuten besser, gar nicht erst in so einen Larifari-Modus zu kommen. Denn ich verspreche, nach einem Jahr ökologischer Einsatz in Peru kommen die Leute zurück und das Loch, in das sie fallen, ist tiefer und dunkler und leerer, als es vorher war.
Jetzt sind Sie aber ganz schön streng und Sie sprachen von Studium. Hat man nicht inzwischen als Handwerker viel bessere Chancen und ist gefragter als die Germanisten, Soziologen und andere Geisteswissenschaftler?
Das kommt immer darauf an, was man erreichen will. Wenn ich zum Beispiel eine super coole Konditorin werden will, dann werde ich das über ein Germanistikstudium wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn ich aber dagegen, sagen wir mal, Staatsanwältin werden will, dann wird es ohne Studium nicht klappen. Also man muss immer erstmal überlegen, was will ich eigentlich aus mir machen, was will ich erreichen, bevor man ein Studium oder eine Ausbildung oder ein Learning by Doing wählt.
Vielleicht noch ein Wort zu den Eltern. Sollten die sich raushalten oder sollten die sich einbringen? Wie sehr sollen die mitmischen?
Also ich glaube, Eltern sind keine guten Berufsberater, weil sie natürlich viel zu sehr mit ihren eigenen Wünschen operieren. Eine Mutter hat vielleicht einen eigenen Berufswunsch, den sie nicht verwirklicht hat. Der Vater hat vielleicht Statusideen. Ich glaube, aus den Vorschlägen sollten die Eltern sich raushalten. Was ich aber gut finde, also wenn mich eine Mutter anruft und sagt, was soll ich tun, dann sage ich, geben Sie Ihrem Sohnemann das Gefühl. Ich unterstütze dich, wenn ich sehe, dass du das ernst meinst. Wenn du einen Plan hast, wenn du was willst, wenn du dich dahinter klemmst, ich sehe, dass du es ernst meinst, kriegst du von mir alle Unterstützung der Welt, Klammer auf, vor allem emotionale Unterstützung, ja, Klammer zu. Ja. Aber die Entscheidung ist vielleicht besser ein emanzipatorisches Projekt. Also zu sagen, ich mache nicht das, was meine Eltern machen, sondern ich gehe meinen eigenen Weg.
Klingt gut. Ich gehe meinen eigenen Weg. Jetzt ist das Leben eine Baustelle und wir arbeiten vermutlich alle länger, als wir irgendwann mal gedacht haben. Jedenfalls, wenn wir leidenschaftlich sind in unserem Beruf und nicht unbedingt Dachdecker sind und die Knochen sind kaputt. Haben Sie schon eine Vorstellung, ob Sie nach dem jetzigen Beruf noch einen anderen Beruf ausüben wollen?
Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich das so lange machen kann wie möglich, denn ich habe ja zum Glück einen Beruf, für den das Alter eigentlich gut ist. Also als ich selbst 30 war, war natürlich, wenn ein Kunde kam, der 40 war, dann habe ich immer gedacht, oh Gott, das ist heute nicht mehr so. Die meisten, die zu mir kommen, sind jünger als ich. Aber es gibt auch immer mal wieder Leute, die kommen mit Ende 40, Anfang 50. Und da ist eigentlich, je älter ich werde, desto besser ist es für das Beratungsverhältnis.
Uta Glaubitz, Berufsfinderin, Berufsberaterin. Morgen haben wir übrigens einen Gast, das wäre auch ein spannender Kandidat für ein Berufsfindungsseminar, wie Sie es anbieten. Der Stuntman, Rennsportexperte und Doktor der Philosophie, Erich Glawitzer.